Domradio Sonntagslicht.
Der Paderborner Weihbischof Dominikus Meyer wird neuer Bischof von Osnabrück. Diese Nachricht, die wurde am Dienstag sowohl vom Vatikan als auch vom Bistum Osnabrück bekannt gegeben. Meyer tritt damit die Nachfolge von Bischof Bode an. Der hatte Ende März 2023 seinen Rücktritt bekannt gegeben. Ein wenig Hintergrund zu Bischof Meyer. Er stammt aus dem Sauerland, trat nach seinem Abitur 1982 in die Benediktinerabtei Königsmünster in Meschede ein. Im Oktober 2001 wurde er zum Abt dieses Klosters ernannt. 10 Jahre später, 2013, übernahm Meyer dann die Rolle des Offizials, also des Leiters des Kirchengerichts im Erzbistum Paderborn. 2 Jahre darauf wurde er Weihbischof. 2021 ist er zudem Richter am höchsten Kirchengericht der Apostolischen Signatur in Rom geworden. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, der hat Dominikus Meyer zu seiner Ernennung gratuliert und betont: Deine Ernennung zum Bischof von Osnabrück empfinde ich als ausgezeichnete Entscheidung. Ja, Glückwunsch auch von unserer Seite nach Osnabrück, Glückwunsch aber auch nach Erfurt. Dort findet der Katholikentag 2024 statt und da schalte ich jetzt mal hin. Hier ist das Sonntagslicht, ich bin Olli Kelch, grüß euch. Mein Kollege Markus Poschlott, der ist in Erfurt beim Katholikentag. Natürlich blicken wir hier im Podcast Sonntagslicht auch dahin. Hallo Markus.
Hallo Olli, grüß dich.
Wir hoffen, dass die Technik hält. Erstmal die Frage, hat das Wetter einigermaßen gehalten?
Ach, sprich uns nicht auf das Wetter in Erfurt an. Hier, die Erfurter haben gesagt, wenn es regnet, regnet es hier nie lange. Aber am Donnerstag, muss man sagen, war hier der ganze, also bestimmt 4 Stunden am Stück hat es nicht bloß geregnet, es hat gegossen, es hat gejaucht, wie sagt man das? Also ihr wisst, was ich meine. Da war wirklich Land unter. Und da war natürlich hier auf dem Domplatz, auf dem ich jetzt gerade stehe, auch vor den Domstufen, war überhaupt nichts los. Niemand war hier, weil logisch, macht man ja auch nicht, geht man ja nicht raus bei so einem Wetter. Es hat jetzt nicht bloß getrippelt, es kam halt richtig was runter. Aber dann wurde es wieder schöner und dann war es mit einmal auch wieder richtig voll.
So, und da jetzt dann direkt meine Frage, wie voll ist es denn? Also es gibt ja Stimmen, die sagen, 20.000 sind angepeilt gewesen, dann werden direkt wieder Vergleiche gezogen mit Münster, wir hatten aber 100.000. Wie ist deine Einschätzung?
Also das ist so ein bisschen schwer, Leute immer zu schätzen natürlich, weil auch selbst wenn man den Eröffnungsgottesdienst zum Beispiel am Mittwochabend mal zum Maßstab nimmt, da sind ja Leute hier, die wieder gegangen sind, andere kamen später dazu, also das ist immer ein bisschen schwer. Ich sag mal so, bei größeren Veranstaltungen hier auf dem Domplatz ist der Platz voll. Ob das jetzt 20.000 sind, 16, 22 oder am Ende nur 10.000, ich kann das schwer schätzen. Die Zahlen gehen da auch tatsächlich sehr auseinander. Aber was ich wirklich sehe, ist, dass viel los ist, auch wenn man hier an den einzelnen Ständen hin und her geht. Ich meine, wünscht man sich natürlich auch, dass man Zeit hat, mit den Leuten dort ein bisschen zu sprechen. Nützt ja nichts, wenn überall Schlangen sind. Und heute ist das jetzt gerade wirklich sehr, sehr angenehm. Es stehen überall Leute, es ist überall was los. Das Wetter passt ja jetzt auch wieder deutlich besser und somit kann man, glaube ich, jetzt schon mal eine sehr positive Bilanz ziehen, was die Besucher angeht. Also leer ist es hier nicht.
Kurz für unsere Hörerinnen und Hörer, wir sprechen jetzt hier von einem Freitag. Das Interview zeichnen wir gerade am Freitag auf, am 31. Wie ist denn generell die Stimmung unter den Gläubigen, die dort vor Ort sind?
Die ist sehr herzlich, die ist sehr entspannt. Das merkt man, das ist ein Katholikentag. Also das ist wirklich das Schöne. Man trifft einfach Himmel und Menschen, die man ein Jahr oder 2 Jahre nicht gesehen hat oder noch länger nicht. Es ist bei allem, egal wie man trifft, man gibt sich einfach ein Hallo und man lächelt sich an, auch wenn man sich nicht kennt. Auch in der Stadt sonst. Also ich war also aus dem Hotel raus und habe schon Leute gesehen, dachte, die gehen zum Katholikentag. Und so war es dann auch. Und man hat sich gleich gegrüßt. Also das ist eine sehr herzliche, eine sehr nette Stimmung und das höre ich ja auch von sehr vielen Leuten.
Erfurt ist ja, glaube ich, auch eine Pilgerstadt, ne? Und du bist ja Camino-Experte. Hast du schon ein paar Pilger getroffen?
Tatsächlich gab es gestern die Radpilger, die hier waren. Die haben sich hier vorgestellt, auch auf der Bühne, haben da ein bisschen drüber erzählt. Aber ansonsten, ich sag mal so, der Jakobsweg läuft genau am Dom vorbei. Also hinter mir sind die Domstufen. Also schick mich da jetzt bitte nicht hoch, das sind ganz schön viele. Aber ich sag mal so, man könnte direkt von hier auch auf den Jakobsweg Richtung Santiago starten, ja.
Ich schick dich da nicht hoch, wir sind hier nicht bei Wetten, dass, wir sind im Sonntagslicht. Du bist für uns noch Social Media mäßig vor Ort aktiv. Was ist so dein Tagesablauf?
Der Tagesablauf ist nie so richtig planbar. Also ich habe zwar eine Idee, was wir heute machen für Instagram, für Facebook und so weiter, ja. Aber da passiert eben sowas Zufälliges, dass auf einmal Arbeitsminister Hubertus Heil am domradio.de-Stand steht und sagt, hallo, wir wollten uns mal ein bisschen unterhalten. Und dann kommt man so ein bisschen ins Plaudern und dann hat er am Ende auch noch an unsere Friedenslaterne eine Botschaft geschrieben. Da gibt es auch ein Video im Internet dazu, das findet man auf den Social-Media-Kanälen. Das ist wirklich sehr spannend. Er hat auch erklärt, warum er dieses Zitat gewählt hat. Also er hat sich richtig Zeit genommen dafür, dass die Securities schon im Hintergrund standen mit dem Blick ständig auf die Uhr. Und der hatte wahrscheinlich ganz viele andere Termine. Aber es war ihm offenbar auch ein Anliegen, sich nur kurz hinzusetzen, mit uns zu reden und vor allem auch noch eine Botschaft zu schreiben.
Und vor allen Dingen eine Botschaft für den Frieden. Das ist ja besonders wichtig in den heutigen Tagen. Markus, ich danke dir recht herzlich. Du hast uns mitgenommen zum Katholikentag nach Erfurt. Ich wünsche euch dort noch eine Menge Spaß.
Den werden wir haben. Grüße zurück.
Jetzt ist es also passiert. Er pilgert nicht mehr von Nord nach Süd, sondern von Ost nach West. Gestartet ist er in Istanbul und ankommen möchte er gerne Ende des Jahres bei Finisterre. Ich rede von Hans-Gerd Paus, emeritierten Pfarrer aus dem Münsterland. Sie haben in Istanbul eine Menge erlebt. Was war da so los? Wie gefällt Ihnen diese Metropole, dieser Moloch, sagen einige ja auch?
Also diese Metropole ist zum einen faszinierend, aber auch erschlagend. Alleine die Tatsache, dass ich 5 Tage brauchte, um laufend die Stadt zu verlassen, das beschreibt schon die Größe. Es gibt Satellitenstädte, also ein Hochhaus neben dem nächsten. Und es gibt ganz viele Ecken auch mit ländlichem Eindruck. Und im Zentrum ist es wirklich Leben pur. Also zurückziehen und Ruhe finden ist dann wohl, glaube ich, nicht so einfach.
Ja, ist was anderes als das Glockengeläut, was wir bei uns aus Deutschland oder aus Europa kennen, ne?
Ja, allein der Muezzin hat ein sehr lautes Organ und manchmal fehlt einfach die Gesangsausbildung.
Wenn Sie in Istanbul gewesen sind, konnten Sie sich dann auch ein bisschen diese Kultur anschauen, ein bisschen auch die Kultur einatmen oder waren Sie nur fokussiert darauf, ich gehe weiter?
Nein, ich bin ja 3 Tage in Istanbul gewesen, das war schon faszinierend und ich habe da auch die deutsche Gemeinde besucht, die katholische deutsche Gemeinde, habe da eine Firmung mitgemacht von türkischen Firmlingen, alles Erwachsene, 27 Personen. Das war faszinierend, weil da auch die Kultur deutlich wurde, das Christentum in einem islamischen Land. Der Gottesdienst hat 3 Stunden gedauert mit Klatschen und Rosenblättern, die runtersegelten und ach, es war so richtig lebendig schön.
Ihr Weg geht jetzt ja weiter Richtung Griechenland. Was haben Sie da erlebt? Ich habe unter anderem in Ihrem Status verfolgen können, Sie hatten wieder ein bisschen tierische Begleitung.
Ja, wieder mal ein Hund. Also es gibt ja hier extrem viele herrenlose Hunde. Katzen noch viel, viel, viel mehr, weil Mohammed Lieblingstier war die Katze. Deshalb wird die Katze ja auch gehegt und gepflegt. Aber auch Hunde gibt es viele. Und sobald einer nur freundlich diesen Hund anspricht, dann fühlt er sich wohl verbunden und läuft erstmal mit. Das ist nicht ganz so einfach. Ich lief nämlich an dem Tag an einer Schnellstraße, einer 4-spurigen Schnellstraße entlang. Ich hatte immer Angst, dass der Hund auf die Straßenfahrbahn läuft, aber es ist nicht passiert. Und irgendwann, nachdem ich ihn dann ignoriert habe, ist er dann wieder umgekehrt zum Glück.
Dann habe ich gelesen in Ihrem Status, alles das, was Sie mehr oder weniger auf der großen Nord-Süd-Achse, das waren ja über 6000 Kilometer, nicht hatten, das haben Sie nach ein paar Kilometern schon in der Türkei gehabt, nämlich an beiden Füßen Blasen. Wie kam es denn dazu? Falsche Schuhe eingepackt?
Nee, ich vermute, es lag daran, weil die Ost-West-Route jetzt nach Griechenland, die kann man quasi nur passieren, wenn man nicht riesige Umwege in Kauf nimmt, über die D100. Das ist eine 4-spurige Straße, die ist aber auch für Traktoren, für Fahrradfahrer, für Fußgänger freigegeben. dementsprechend abenteuerlich. Und ich lief halt 5 Tage nur über Asphalt. Okay. Da kommen die Schuhe nicht, die Füße nicht zur Entfaltung im Schuh.
Wie schmeckt der türkische Kaffee?
Ja, ist ja immer nur ein Schlückchen. Ich möchte ja mehr davon trinken, aber es gibt hier zurzeit überall nur Tee. Man muss immer explizit um Kaffee fragen und dann bekommt man ein Nescafé-Tütchen aufgerissen und halbes Wasser draufgegossen. Mhm. Also das schmeckt wie.
Also man hört ja immer von allen Ländern, wo man ist, die sind alle sehr, sehr gastfreundlich. Das hört man auch von den Türken und auf jeden Fall auch von den Griechen. Griechenland waren sie noch nicht, da kommen sie ja jetzt erst noch an. Wie sieht das in der Türkei aus?
Also erstmal, die Menschen sind sehr herzlich und sehr interessiert an einem. Man kommt sehr schnell ins Gespräch, sofern das die Sprache möglich macht. Zum Glück gibt es Google-Übersetzer. Das schon. Ich habe noch nicht privat bei türkischen Familien geschlafen, aber das war jetzt auch gar nicht beabsichtigt bei mir, dass das irgendwie möglich wird. Ich lief, wie gesagt, an dieser Schnellstraße und hatte immer gesehen, dass ich abends eine Dusche hatte und dann ein günstiges Hotel oder was gebucht habe, ja.
Gibt es irgendwelche größeren Städte, an denen Sie vorbeikommen? Also Athen liegt da jetzt nicht unbedingt auf Ihrer Route.
Naja, das nächste, was ich anvisiere, ist Thessaloniki.
Dann wünsche ich Ihnen einstweilen weiterhin gut Fahrt auf Ihrem Wege Richtung Finisterre. Das hat ja noch ein paar Kilometer vor sich. Wie viel haben Sie bis jetzt geschafft?
250 habe ich jetzt geschafft und es liegen noch 4200 vor mir.
Boah. Bis dahin sprechen wir aber noch ein paar Mal. Folgen kann man Ihnen bei Polarsteps und auf domradio.de gibt es auch das ein oder andere Bild von Ihnen in Kürze. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit Ihnen, Pfarrer Paus.
Danke Ihnen.
Vergangene Woche, da gab der Vatikan bekannt, eine mögliche Heiligsprechung von Carlo Acutis zu überprüfen. Carlo Acutis ist 2006 im Alter von nur 15 Jahren an Leukämie verstorben und wird seitdem als Cyberapostel verehrt. Vor 4 Jahren wurde er dann in Assisi, wo er auch begraben liegt, selig gesprochen. Bruder Thomas Freidel, der in Assisi die deutschen Pilger und auch Touristen betreut, der freut sich über die bald mögliche Heiligsprechung. Die Popularität von Carlo habe durch die Seligsprechung einen Aufwind erfahren, hat er uns verraten.
Seitdem entwickelt sich das kontinuierlich. Und zwar einmal kann man feststellen, die Leute, die so aus den katholisch geprägten Ländern kommen, also in Europa jetzt Italien, Kroatien, Polen, und die kennen den Carlo dann schon, auch aus Südamerika. In Südamerika ist auch eine sehr eifrige Verehrung und die Südamerikaner kommen ja auch gerne nach Assisi, schon oft im zeitigen Frühjahr, wenn die Sommerferien haben, und nach Rom pilgern.
Es sei auch interessant zu sehen, dass es inzwischen Pilger gibt, die nicht wegen Franz oder Clara nach Assisi kommen, sondern wegen dem Influencer Carlo.
Ich habe jetzt zum ersten Mal in meiner Arbeit hier den Fall erlebt. Es kam aus Deutschland eine Frau mit ihrer Tochter und die hatte über Carlo im Religionsunterricht gehört, wollte über ihn dann mehr wissen, hierher kommen, und hier ist sie dann auch Franz von Assisi begegnet. Also war für mich so der zum ersten Mal der umgekehrte Weg.
Ob nun die Heiligsprechung in diesem Jahr oder erst im nächsten Jahr stattfindet, das wird bald bekannt gegeben, so Bruder Thomas. Er selbst könne sich vorstellen, dass diese in das kommende heilige Jahr in Rom eingebunden werde. Für die Zukunft müsse man sich in Assisi aber auch Gedanken darüber machen, ob der gegenwärtige Ort des Grabes von Carlo Acutis in der Kirche Santa Maria Maggiore noch der richtige sei.
Diese Kirche ist klein und das Grab ist im Seitenschiff. Es hat schon öfter mal Situationen gegeben, bei großem Menschenauflauf, dass man also extra den Verkehr regeln musste. Die Straße, die vorne vorbeigeht, ist eine der wenigen Durchfahrtsstraßen hier in der engen Altstadt. Also es stellt sich generell die Frage, ob das auf die Dauer so der geeignete Verehrungsplatz für das Grab sein wird und ob man da nicht nochmal was ganz anderes sich ausdenkt.
Das komplette Interview mit Bruder Thomas Freidel aus Assisi gibt's natürlich auch auf unserer Website auf domradio.de und in der domradio.de App, die ihr euch übrigens mal installieren solltet. Dort findet ihr nämlich auch unsere Podcasts, unter anderem unser Sonntagslicht. Das, was da im Hintergrund schon erklingt, das ist eine Formation, die nennt sich 3000K. Mit 3000K habe ich ein Interview geführt. Das wird es in kompletter Länge geben am kommenden Sonntag im Domradio. In Auszügen möchte ich es euch aber hier schon nicht vorenthalten. Aber erstmal hören wir mal kurz in den Text rein von 3000K.
Wie war dein Tag? Wie geht's dir jetzt? gab's auch eine Pause oder bist du durchgehetzt? Was denkst du grad? Bist du verletzt? Hast du grad Zweifel mit dir selbst und deiner Welt? Wird der Druck zu groß? Lass jetzt einfach los.
Ja, anhand der Texte merkt man schon, da hat alles was mit Glauben zu tun, mit Christentum, mit Christsein. Aber erstmal müssen wir klären, was verbirgt sich hinter diesem Namen 3000K?
Ja, 3000K ist eigentlich, ja, kommt von der physikalischen Größe. Wir hatten ganz am Anfang, wo die Band sich so gegründet hatte, ein bisschen überlegt, wie nennen wir uns? Und unser ehemaliger Bassist, das ist so ein, sagen wir, ein kleiner Bastler, der gerne irgendwie auch so technische Sachen zu Hause bei sich kreiert und der da sehr fit ist. Und der hatte dann die Idee, ja, irgendwas mit Licht und wir wollen gerne Licht sein. Und ja, Licht, Farbtemperatur 3000 Kelvin, das ist warmweißes Licht. Also Farbtemperatur 3000K, warmweißes Licht. Und das ist im Prinzip das, was es auch so ausdrückt, was wir gerne mit der Musik ja machen möchten. Wir möchten ein Stück irgendwie vielleicht Licht sein, beziehungsweise ein bisschen Licht geben, was Positives mitgeben.
1000 Lichter am Horizont ziehen weiter. Doch was macht das schon? Jedes Einzelne findet seinen Weg nach Haus.
3000K sind Simon Kepper, Luc Paklidat, Judith Kepper, Dennis Haya und Jonas Vogel. Was bedeutet Glaube für die insgesamt 5 Musikerinnen und Musiker?
Ja, der Glaube ist natürlich das, was uns alle vereint und letztendlich zusammenführt zu dieser Band. Wir kommen auch aus ganz unterschiedlichen Hintergründen und Gemeinden und ja, es ist eigentlich so das, was wir als Mittelpunkt in unserem Leben bezeichnen würden. Da kann ich ja einfach für alle sprechen. Wir kommen zusammen, wir versuchen das in den Texten auch weiterzugeben. Unser Ziel ist es, wie ja, Simon schon gesagt hat, das auch so ein bisschen zu transportieren und andere, wenn möglich, ja auch davon begeistern zu können.
Vor allem die Inhalte in den Texten sind den Musikerinnen und Musikern von 3000K extrem wichtig.
Wir finden es total wichtig, eben solche Inhalte, weil also Glaube ist für uns persönlich total relevant für unser Leben, dass man die eben aus der Kirche irgendwie auf die Straße bringt. Also dass eben auch Menschen das hören und damit vielleicht was anfangen können, die sonst vielleicht nicht irgendwie was mit der Kirche am Hut haben.
Und da gibt es ja so einige, die mit Kirche nichts mehr am Hut haben. 3000K war mit mir zum Gespräch verabredet und das gesamte Interview gibt es dann am kommenden Sonntag, 2. Juni, zu hören im Domradio.
In wüsten Zeiten wie diesen fällt es mir schwer, mich nicht zu verlieren. In fremden Idealen, die mich übersehen und mich manipulieren.
Die Inspiration.
Der SPD-Politiker Kevin Kühnert sagte auf dem Katholikentag, Kirchenmitglieder sollten nicht davonlaufen. Er selbst ist religionslos, wirbt aber auf dem Katholikentag eben für diese Kirchen. Er sieht darin Verbündete im Kampf gegen eine große Gefahr. Katholiken sollten für Reformen in der Kirche kämpfen, statt auszutreten. Das mit dieser geringen Katholikenzahl, das hat auch Nikodemus Schnabel ab der Domitio-Abtei in Jerusalem zum Thema gemacht. Das ist unser Impuls im Sonntagslicht.
Es gibt einen großen Unterschied zu meiner Wahlheimat Jerusalem und hier in Thüringen, dass das Wetter. Aber es gibt eine ganz große Gemeinsamkeit, das ist nämlich die Zahl derer, die getauft sind, die Christinnen oder Christen sind, ist ähnlich gering im Heiligen Land wie hier in Thüringen. Und ich finde, man kann mit dieser Situation zweierlei umgehen und beides würde ich nicht raten. Und wir als Benediktiner sind dafür bekannt, dass wir immer diesen Mittelweg suchen. Man kann natürlich jetzt als Minderheit sagen, oh, die böse, böse Welt da draußen. Wir ziehen uns zurück. Wir halten zueinander. Dann werden wir halt zur Sekte. Oder wir sagen als Minderheit, liebe, liebe Mehrheit, bitte, wir sind ganz ungefährlich. Wir sagen auch alles, was ihr von uns wollt. Und bitte, bitte, habt uns lieb. Dann werden wir ziemlich belanglos. Ich glaube, die gute Mischung ist, und die erlebe ich in Jerusalem und habe sie heute auch schon zigmal erlebt, einfach ins Gespräch kommen, sich ansprechbar halten. Und tatsächlich hatte heute auch schon Gespräche, ähnlich wie in Jerusalem, Leute, die sehr, sehr positiv auf mich zugegangen sind, aber auch eine Person, die richtig mit ordentlich Aggression mich angesprochen hat und dann einfach nicht wegrennen. Einfach zuhören, was bewegt die anderen Menschen und ins Gespräch kommen und eben vielleicht auch daran denken, nicht immer haben wir die Weisheit mit Löffeln gefressen und wir haben etwas zu sagen, sondern oft haben die Menschen, die eine andere Religion haben oder religiös eher unmusikalisch sind, uns was zu sagen. In dem Sinne, nur Mut, keine Angst vor Dialog und Kommunikation. Liebe Grüße aus Erfurt, Ihr Abt Nikodemus.
Schön gesagt, finde ich. Toller Impuls zum Schluss. Das war das Sonntagslicht. Ich bin Olli Kelch und wünsche allen noch einen gesegneten Tag. Macht's gut. Tschüss.